Wenn ein Koalitionsvertrag vorgelegt wird, dann ist es besonders wichtig, dass man klar sagt, was man macht. Und genau das hat der zukünftige Kanzler Friedrich Merz heute, das kann man nicht anders sagen, 1a erledigt.
Wenn Sie den Text lesen, werden Sie vieles von dem, was Sie vermutet haben, nicht finden. Und vieles, was Sie nicht vermutet haben, finden. Es wird ein anderer Text sein, jedenfalls als der, der in den letzten Tagen von vielen vermutet wurde.
Hinter uns liegt ein. Ist klar, was da auf uns zukommt, Felix, oder?
Ja, kryptische Botschaften. Also ich habe so ziemlich genau das vorgefunden, was ich auch erwartet habe.
Nämlich, was hast du gefunden? Wie viel ist es insgesamt?
Also erstmal war es jetzt nicht das versprochene, kompakte, knackige Format, sondern es war, glaube ich, sogar noch ein paar Seiten länger als der Koalitionsvertrag der Ampel. Insgesamt sind es 146 Seiten der Koalitionsvertrag, den CDU, CSU und SPD heute vorgelegt haben. Der Titel, etwas prosaisch, Verantwortung für Deutschland.
Es geht um sehr viel. Es geht um die Zukunft unseres Landes und es geht um die Zukunft der Menschen in unserem Land. Und es geht auch um die Zukunft Europas.
Das ist Machtspiel,
der Politikpodcast von NZZ und Brost Stiftung. Und heute schauen wir auf den Koalitionsvertrag, der am Mittwochnachmittag in Berlin vorgelegt wurde. Wir analysieren, was steht genau da drin und was bedeutet das jetzt für Deutschland und den Rest der Welt.
Ich bin Sven Preger und ich sage, diese Koalition zeigt schon jetzt, dass ihr eine wichtige Qualität fehlt. Sie meint es nicht ernst genug. Das muss sie dringend ändern.
Und ich bin Marc-Felix Serau und finde, in diesem Vertrag steckt ganz viel SPD, ein wenig CDU und eine echte politische Wende steckt nicht drin.
Die Bagger müssen arbeiten und die Faxgeräte in unserem Land müssen entsorgt werden.
Ja, Felix, herzlich willkommen nochmal. So sieht's aus in Deutschland.
Ja.
Die Bagger müssen arbeiten und die Faxgeräte müssen entsorgt werden. Wir sind in der Digitalisierung angekommen. Apropos Digitalisierung, wenn ihr uns einen Gefallen digital tun wollt, dann geht bitte einmal in die Shownotes. Da gibt es eine kleine Umfrage, weil wir wissen wollen, was wir gut machen und was wir nicht so gut machen. Findet ihr ganz digital in den Shownotes, Felix. Und damit steigen wir jetzt inhaltlich direkt ein.
Gerne. Wer dieser Tage in sein Aktiendepot geschaut hat oder auch nur irgendeine Zeitung aufgeschlagen hat, der weiß ja, dass eine Thema, was gerade alles überschattet und dominiert, das sind die bereits eingetretenen und noch drohenden Folgen von Trumps Zollregime. Und da sind wir auch gleich bei einem der wichtigsten Themen, nicht nur des zurückliegenden Wahlkampfs, sondern auch dieses neuen Koalitionsvertrags, nämlich der Wirtschaft.
Und würdest du sagen, wenn du jetzt einen Strich drunter ziehst, wirtschaftsmäßig, ist das in dem Vertrag ein großer Wurf, ein kleiner Wurf, ein mittlerer Wurf? Kannst du das schon sagen?
Also ein großer Wurf ist es auf gar keinen Fall. Es stecken einige richtige Details drin, einige Sachen, die man loben kann, einige Sachen, die man auf jeden Fall sehr, sehr kritisch sehen muss, aus liberaler, bürgerlicher Perspektive. Es ist so ein bisschen so ein Gewurschtel.
Was mir nämlich aufgefallen ist, dass es vor allen Dingen darum geht, also als die vier dann da stehen und den Koalitionsvertrag präsentieren, zu zeigen, wir machen jetzt ganz, ganz viel. Tu mir mal einen Gefallen, versuch dir mal bitte zu merken, was Friedrich Merz in dem folgenden Ausschnitt wirklich alles sagt.
Das erste ist, wir werden die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken. Wir setzen steuerliche Innovations- und Investitionsanreize und senken die Steuern. Wir werden einen Investitionsbooster in Form einer Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen von jährlich 30% in den drei Jahren 2025, 2026 und 2027 einführen. Und wir werden dann unmittelbar nach diesen drei Jahren ab dem 01.01.2028 die Körperschaftsteuer in 5 gleichen Schritten um jeweils 1% jährlich senken.
So, das kann man sich doch nicht merken. Also es geht vor allen Dingen darum zu zeigen, es ist ganz, ganz viel und alles auf einmal.
Ja, und das hat er sozusagen ja in seinem Eingangsstatement gesagt, nicht wahr? Also der künftige deutsche Regierungschef tritt vor die Presse der Hauptstadt. Die Verhandlungen sind durch, sie haben ein Ergebnis und er steigt wirklich gleich ein mit klein, klein, klein.
Jetzt haben wir uns ja ein bisschen Koalitionsvertrag angeguckt. Lass uns mal versuchen, da ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Aus deiner Sicht die zentralen Punkte oder mal mit was anzufangen. Was wäre das? Was steht drin und wie stehen wir dazu? Hilft es oder hilft es nicht?
Ja, also wie gesagt, das wichtigste Thema ist sicherlich ist Wirtschaft und alles, was damit zu tun hat. Die deutsche Steuerpolitik, die deutsche Rentenpolitik, Bürokratieabbau und da können wir ja einfach mal beispielhaft sagen, also eine Sache, ja, für die sich die Union den ganzen Tag über jetzt schon selbst feiert, ist, wir haben durchgesetzt, dass es keine Steuererhöhungen geben wird in Deutschland. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Sven, also wenn das schon ein Erfolg ist, dass ein Hochsteuerland wie Deutschland, was ich glaube nach Belgien die höchsten Steuern in Europa verlangt, ja dann gute Nacht, liebe Bundesrepublik. Also nötig wären tatsächlich flächendeckende und substanzielle Steuersenkungen. Und das, was er also nur als Beispiel angekündigt hat, eine Absenkung der Körperschaftssteuer, also für Kapitalgesellschaften und so weiter, von 1%, aber dann erst in 3 Jahren, da zeigen dir auch die ersten Reaktionen der Wirtschaftsverbände, das ist zu spät, zu wenig, zu unentschlossen.
Ja, und hinzu kommt noch, dass so ein symbolisches Ding wie der Solidaritätszuschlag auch bleiben soll. Also manchmal geht es ja auch um Symbolpolitik. Man hätte den ja zum Beispiel auch irgendwie mal kassieren können und sagen können, nein, das machen wir jetzt mal nicht. Wir schicken ein Signal daraus und auch das passiert eben nicht.
Genau, der gute, längst in die Jahre gekommene, zweckentfremdete, aus der Zeit gefallene Soli, den die Union natürlich abschaffen wollte, den gibt es weiterhin. Für die Spitzenverdiener, wie es ja gerne heißt, die Spitzenverdiener sind ja in Deutschland, ich glaube, jeder 10. Erwerbstätige zahlt schon den Spitzensteuersatz. Da bist du schon angekommen bei einem, ich glaube, Bruttojahresverdienst von irgendwie 68.000 Euro. Also wir reden hier nicht über eine Handvoll Millionäre, wie so gerne insinuiert wird, sondern über, ich glaube, 4 Millionen Menschen im Land. So, und die dürfen auch weiterhin, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, diesen Soli bezahlen. Und das ist, also, erklären kann man das nicht.
Ja, genau. Auf der anderen Seite wiederum, wenn man so auf die Menschen guckt, die vielleicht bedürftiger natürlich sind, also das Bürgergeld, das wird umetikettiert. Das ist auch gut so. Also wenn man sich mal anguckt, was soll passieren? Also bei Menschen, die arbeiten können, ist so eine Formulierung, wiederholt zumutbare Arbeit verweigern, wird ein vollständiger Leistungsentzug vorgenommen. Hört sich ein bisschen bürokratisch an, aber bedeutet eben, hey, wenn du Arbeit nicht annimmst, die möglich ist, dann musst du eben auch die Konsequenzen tragen. Ansonsten sind aber die Formulierungen dazu auch relativ vage zu sagen, also wie will man auf der anderen Seite der Skala sozusagen vorgehen. Und das ist natürlich immer diese Krux zu sagen, du musst ein bisschen vage bleiben, willst aber eigentlich konkret zeigen, was du machst. Und hier muss man wirklich sagen, ja, das muss man abwarten, was dann wirklich kommt.
Ja, das ist also den Satz, den du gerade zitiert hast, würde ich sagen, der geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Den habe ich gelesen und genickt. Aber wie es dann wirklich kommt und wozu die SPD am Ende im Regierungsalltag auch Ja und Amen sagt, das wird sich zeigen.
Was mich noch immer so umtreibt oder was mir noch aufgefallen ist, ist Rente. Ja. Also man erwartet, weil das einfach auch die Menschen natürlich interessiert und wenn man sich die Demografie der Wählerinnen und Wähler anguckt, also wie alt sind die und wie ist die Altersverteilung, auch da, es ist kein großer Wurf. Es gibt keine Rentenreform von der Regierung. Statt den Tarifpartnern gibt es so einen verordneten Mindestlohn von 15 Euro. Der wird kommen, aber ansonsten gibt es sowas wie, also es gibt gewisse Steuergeschenke für Landwirte, Stichwort ist da Agrardiesel. Die Pendlerpauschale geht rauf, in der Gastronomie geht die Mehrwertsteuer runter und die Mietpreisbremse wird ein bisschen verlängert. Das sind natürlich auch alles keine Dinge, vorsichtig ausgedrückt, die irgendwie Kohle sparen oder den Haushalt konsolidieren.
Absolut. Volle Zustimmung. Und ganz viel SPD, ne? Wie ich eingangs schon gesagt habe. Mhm. Ich meine, bei der Rente, das ist wirklich ein Wahnsinn. Also das ganze System funktioniert schon sehr lange nicht mehr, muss irgendwie mit Steuermilliarden irgendwie, wird das gerade so am Leben gehalten. Und indem man jetzt sagt, wir lassen die Höhe der Rente bis, ich glaube, 2031. Wenn du das machst, obwohl ja eigentlich die Sätze sinken müssten, angesichts auch der demografischen Entwicklung, heißt das, für alle, die noch in die Rente einzahlen, wird der Beitragssatz bald ordentlich steigen.
Es gibt ja ein Evergreen-Thema, das immer wieder auftaucht und das ist so die Frage nach dem Bürokratieabbau. Also ich glaube, wenn man sich Politik anguckt, keine Regierung, keine Opposition, keine Koalition, keine wer auch immer, hat nicht an irgendeinem Punkt im politischen Leben mal Bürokratieabbau versprochen. Ich habe da meine Zweifel, aber Friedrich Merz hat da heute auch ein klares Statement abgegeben und das hier zum Bürokratieabbau gesagt.
Wir stellen hier keinen Elon Musk ein, der das so macht wie in Washington, sondern wir machen es sozialverträglich, vernünftig, mit Augenmaß, aber wir werden die Bundesverwaltung deutlich verkleinern.
Ja.
Und das wird ein Prozess.
Mit Elon Musk hat das irgendwie, ne? Also nachdem der irgendwann im Wahlkampf auch mal die AfD empfohlen hat, hat er ja das mit russischer Propaganda schon gleichgesetzt. Also da ist irgendwie, den hat er irgendwie auf dem Kieker. Im Grunde genommen hat er ja recht. Also das mit der Kettensäge, wie Elon Musk da in USA irgendwie so viele Leute vor die Tür setzt mit der Brechstange und mitunter muss dann irgendwie die Regierung zurückrudern, weil bestimmte Positionen dann doch ganz wichtig waren fürs Funktionieren des Staates. Das will man, glaube ich, eins zu eins nicht in Deutschland sehen. Aber in der Sache wäre tatsächlich ein großer Check, was alles irgendwie weg kann an diesem aufgeblähten, riesigen deutschen Staat. Schon richtig. Und viele Ankündigungen, die du jetzt in diesem Vertrag liest von SPD und Union, die klingen auch erstmal gut, ne? Also da ist mehrfach die Rede von einem sogenannten One-Stop-Shop für Firmengründer beispielsweise oder für alle Verwaltungsdienstleistungen. Oder dann heißt es, dass die Bundesbehörden, die Menge der Bundesbehörden soll reduziert werden, da sollen Bundesbehörden zusammengelegt werden. Aktuell seien es, das wusste ich nicht, 950. Blanker Wahnsinn.
Ja, deswegen viel.
Aber wie du schon richtig sagst, das haben sie alle versprochen. Mhm. Ich habe auch nochmal reingeguckt in den Koalitionsvertrag der Ampel. Da stand auch drin, wir wollen Abläufe und Regeln vereinfachen und der Wirtschaft, insbesondere den selbstständigen Unternehmerinnen und Unternehmern, mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben schaffen. Und wenn man heute mal mit Selbstständigen und Unternehmern spricht, habt ihr jetzt die letzten Jahre mehr Zeit für eure eigentliche Arbeit bekommen, dann schütteln die alle mit dem Kopf. Also passiert ist fast nichts und wie viel jetzt SPD und Union zusammen hinkriegen, da darf man angesichts der Erfahrung der letzten Jahre mal ein größeres Fragezeichen setzen.
Ich muss auch zugeben, vielleicht bin ich da zu sehr eingenommen, weil ich mir das heute eine Stunde angeguckt habe von 3 bis 4 und wie sie dann da stehen, sind natürlich auch alle müde, aber die Art und Weise, wie es dann auch versprochen wird, plus es ist eben nicht ganz konkret klar, wie sie das dann machen wollen, finde ich dann eben auch nicht richtig glaubwürdig. Also wo ich mir eben auch wirklich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich ihnen das abnehmen soll oder ein bisschen härter ausgedrückt. Ich bin mir sicher, dass sie es irgendwie adressieren müssen und sagen müssen, ja, wir machen jetzt auch Bürokratieabbau und dann landet es möglicherweise genau da, wo es in den letzten 20, 30 Jahren auch gelandet ist und es passiert eben nicht der große Wurf.
Ja, so ist es an ganz vielen Stellen in diesem Vertrag. Trotzdem, glaube ich, sollten wir jetzt nicht völlig Nein. demokratieverdrossen, lieber Sven, jetzt muss ich mal den Optimisten hier spielen,
von uns
sagen,
beiden, das
kriegen die alles gar nicht mehr hin. Man darf trotzdem zweifeln, glaube ich, oder sollte und müsste. Aber wer weiß, lassen wir uns überraschen.
Es gab eine Reaktion von Franziska Brandner, das ist die Bundesvorsitzende Bündnis 90 Die Grünen. Und die hat gerade sich mit dem Thema, sagen wir mal, was wird jetzt eingespart und wie kann Bürokratieabbau auch wirklich aussehen, ein bisschen auseinandergesetzt in dem, was sie da sagt.
Diese Koalition hat Geld wie Heu, aber Ideen wie Stroh. Und wenn wir uns anschauen mit Blick auf die Bürokratie, wie häufig haben CDU, CSU im Wahlkampf gesagt, sie wollen die Bürokratie abbauen? Und was machen sie als erstes? Ein zusätzliches Ministerium schaffen.
Ja, ja, wo sie recht hat, hat sie recht.
Wie viel sind es jetzt insgesamt?
16 Bundesministerien plus das Bundeskanzleramt. Der Kanzleramtschef sitzt ja auch mit am Kabinettstisch.
Wir wissen aber die Verteilung, ne? Also wir wissen, die CDU kriegt 7, also Bundeskanzleramt, wenn man das mitzählen will, klar. Da sind dann solche Sachen dabei wie Wirtschaft und Energie, das Auswärtige Amt, Gesundheit, Verkehr und natürlich Digitalisierung ist unter anderem mit dabei.
Ja. Und andere tatsächlich ganz, ganz wichtige Ministerien hat sich die SPD geschnappt, unter anderem Finanzen. Das könnte sich aus Unionssicht noch rächen. Man wird sehen. Man wird auch sehen, wer das Ressort dann führt. Klingbeil ist ja im Gespräch, wobei der noch amtierende Finanzminister Jörg Kukies, früherer Banker, der ist ja wohl sehr wohl gelitten, auch unter Unionsleuten, wie man hört. Aber da wird sicherlich ein ranghöherer Genosse versorgt werden müssen. Ja. Ich finde, also spannend, also wie gesagt, die Zahl der Ministerien, da hat Frau Brandner völlig recht, da wundert man sich. Aber die SPD hat, wenn man schaut, wie sie bei der Wahl abgewatscht wurde, doch ganz schön zugelangt.
Ne? Also
die hat
wie
die CDU auch 7 Ministerien, das muss man echt auf der Zunge zergehen lassen. Also genauso viele wie die CDU. Eigentlich hätte man irgendwie gedacht, 4 oder 5.
Ja. Ein paar Klassiker sind dabei. Arbeitssoziales geht an die SPD. Verteidigung bleibt bei der SPD. Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen ist die SPD. Und die CSU als kleinerer Partner kriegt dann nochmal 3. Die kriegen Forschung, Technologie und ganz wichtig natürlich Raumfahrt. Also ist ein Ministerium. Das andere Ernährung, Landwirtschaft, Heimat. Und die bekommen das Innenministerium. Du hast jetzt gerade schon gesagt, also wieso das Tableau ist. Gibt es wen, den du dir wünschst? Also wo du sagen würdest, Stichwort Aufbruch. Wen brauchen wir Deutschen denn jetzt in der Regierung, um zu sagen, das signalisiert auch ein bisschen Aufbruch, neben dem älteren Kanzler, den wir dann haben werden mit Friedrich Merz.
Auch ich möchte jetzt gar nicht Werbung für bestimmte Leute machen. Ich kann mal sagen, wen ich finde, wen es nicht mehr braucht. Beispielsweise die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Und da kann man aber ja auch schon jetzt sagen, die wird es nicht mehr geben, weil sich dieses Ministerium, die CSU, geschnappt hat. Ich weiß auch nicht, ob man jetzt einen Gesundheitsminister Lauterbach gerne noch weiter gesehen hätte. Er wäre es wahrscheinlich gerne geblieben, aber auch da kann man irgendwie jetzt durchatmen, wenn man das für keine gute Idee gehalten hätte, weil auch das Ressort liegt ja künftig bei der CDU. Also so die schwierigen Köpfe der scheidenden Regierung, die schwierigsten, die werden künftig nicht mehr dabei sein können. Immerhin.
Aber die Guten, von denen, die auch wohl gelitten sind, sowas wie Pistorius Verteidigung oder sowas, das wird ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit trotzdem fortgesetzt, oder?
Davon kann man wohl ausgehen, dass Pistorius Verteidigungsminister bleibt. Populär ist er. Ich kenne allerdings auch Leute, die sich mit Sicherheit und Verteidigung sehr, sehr gut auskennen, die ihn durchaus auch kritisch sehen. Also insofern, auch da würde ich jetzt nicht sagen, hurra, hurra, der Boris bleibt im Amt.
Jetzt hast du eine Sache gerade gesagt und das bringt uns nach sozusagen Wirtschaft und ein bisschen Ministeriumsverteilung und dem Personalkarussell zum nächsten großen, wichtigen Thema. Du hast gerade gesagt, ja, es ist vielleicht so nicht schlecht, dass das Innenministerium aus der SPD-Hand genommen wird und zu Unionshand, also CSU-Hand geht. Das kann vielleicht auch bei den Plänen der Umsetzung so ein bisschen helfen, um die es jetzt geht, weil bei Innenministerium sprechen wir natürlich über das nächste große Thema, das ist die Migration. Wir haben im Wahlkampf natürlich schon auch das Bemühen der CDU, gerade Friedrich Merz auch gesehen, sich von der AfD da irgendwie auch zu distanzieren. Du wirst das auch wahrgenommen haben, vermutlich in den vergangenen Tagen gab es die ersten ein, zwei Umfragen, die die AfD erst gleich auf wie die Union gesehen haben und jetzt aktuell sogar eins drüber. Das zeigt natürlich auch nochmal, wie viel Druck auf diesem Thema ohnehin ist.
Wobei das Bemühen von Friedrich Merz im Wahlkampf, sich von der AfD zu distanzieren, das gab es ja in Wellenbewegungen. Also es gab mal einen Tag, da war ihm völlig egal, wer da mit ihm abstimmt im Bundestag. Da hat er ja gesagt, ich schaue nicht links, ich schaue nicht rechts, ich schaue nur drauf, was richtig ist. Der Mut hat ihn dann schnell wieder verlassen. Aber ja, das ist das Thema ist jetzt gerade angesichts dieser Börsensorgen ein bisschen aus dem Blickfeld geraten, aber vor der Wahl war es natürlich sehr, sehr dominant. Und warum ist das, wenn man grundsätzlich findet, es braucht eine deutlich strengere, robustere Migrationspolitik in diesem Land, sinnvoll, dass die SPD dieses Ministerium nicht mehr führt, weil unter anderem das Versprechen von Friedrich Merz, an den Grenzen illegale Einwanderer zurückzuweisen, das war ja einer der großen Zankapfel jetzt auch in den Verhandlungen. Und da hat ja Lars Klingbeil immer wieder gesagt, also gegen den Willen unserer europäischen Partner werden wir da gar nichts machen. Und aus der Union hat man dann gehört, dass diese Formulierung, die man jetzt auch im Koalitionsvertrag findet, wir machen das in Abstimmung mit unseren Partnern, dass man die durchaus so deuten kann, dass die Partnerländer rund um Deutschland informiert werden, dass jetzt zurückgewiesen wird. Aber ob sie dann protestieren oder nicht, es wird dann auch zurückgewiesen. Und sowas wird sicherlich ein CSU-Minister oder eine CSU-Ministerin sehr viel robuster bereit sein durchzusetzen, als es ein SPD-Minister oder eine Ministerin getan hätte. Insofern, wenn sie da dann ernst machen wollen, man muss dann ja auch gucken, ob irgendwie die Union bereit ist, darüber dann wirklich Streit in der Regierung zu entfachen mit der SPD. Aber wenn sie da ernst machen wollen, dann ist ein Unionsmann im Innenministerium sicherlich die bessere Wahl.
Merz hat sich das heute natürlich auch nicht nehmen lassen, auf der Pressekonferenz, wo der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde, auch einmal zu sagen, was sie jetzt in Sachen Migration denn tatsächlich vorhaben.
Wir werden einen neuen Kurs in der Migrationspolitik einschlagen. Wir werden besser ordnen und steuern und die irreguläre Migration weitgehend beenden. Es wird Kontrollen an den Staatsgrenzen geben und auch Zurückweisungen gegenüber Asylgesuchen. Wir werden eine Rückführungsoffensive starten. Wir werden das Ende der freiwilligen Aufnahmeprogramme vornehmen, den Familiennachzug aussetzen und die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten deutlich vergrößern.
Genau, das ist so das, was er ankündigt. Hast du das Gefühl, das ist schon ein Rückschritt nach dem Wahlkampf, wo er den großen Wurf zur Migration machen würde? Also weil du vorhin gesagt hast, ja, da ist auch viel SPD drin. Ist da auch viel SPD drin aus deiner Sicht?
Wenn du in die Details reingehst, dann siehst du, dass es eben nicht sozusagen die harte Unionslinie ist in ganz vielen Punkten. Also nimm jetzt irgendwie die Ankündigung von Merz, die wir gerade gehört haben, dass da der Familiennachzug ausgesetzt wird für die sogenannten Subsidiärschutzberechtigten. Ja, aber befristet, ich glaube, auf 2 Jahre. Also man muss dann immer schon nach dem Komma noch weiterlesen.
Was sind sonst zentrale Punkte? Ich glaube, hier Turbo-Einbürgerung ist so ein Stichwort, was immer war. Das war diese Einbürgerung nach 3 Jahren.
Die Turbo-Einbürgerung, genau.
Die also wird das, abgeschafft?
Die wird abgeschafft. Auch dafür feiert sich die Union auf allen Kanälen. Ein Grund zu feiern ist das aber nicht, weil das ist letztlich, wird dann nur ein, wie ich finde, besonders fragwürdiges Detail der Ampelreform der Staatsbürgerschaft wieder rückgängig gemacht. Aber die Regelfrist, die ja von der Ampel verkürzt wurde, von 8 Jahren auf 5 Jahre, da gehen sie nicht ran. Also was heißt das? Ein in Deutschland geborenes Kind, wenn der Elternteil 5 Jahre im Land war, ist automatisch mit der Geburt Deutscher. Das gilt auch für Asylbewerber. Und wenn man weiß, wie lange die Verfahren in Deutschland bisher laufen, dann kannst du ohne jedes Recht auf Asyl dich in Deutschland aufhalten. Das Verfahren läuft, die Verwaltungsgerichte sind überlastet. Irgendwann bist du 5 Jahre da. Wenn du dann ein Kind kriegst, ist das ein Deutscher. Und da geht die Union jetzt auch nicht ran. Also dieser Grundsatz, Grundgedanke der Ampel, dass man irgendwie Staatsbürgerschaft als Integrationsbooster versteht, der ist, finde ich, ziemlich verquer. Und in anderen Ländern, dazu gehört die Schweiz, gilt eigentlich eine umgekehrte Logik, dass man sozusagen die Staatsbürgerschaft am Ende eines gelungenen Integrationsprozesses stehen sollte. Das finde ich auch überzeugend. Und die Ampel hat diese Logik umgedreht und die Union fasst das nicht an. Insofern hat sich da die SPD definitiv durchgesetzt. Und wenn man sich nochmal erinnert, was in den letzten Jahren gerade in Unionskreisen diskutiert wurde in puncto Migrationswende, gab es ja viel weitreichendere Beschlüsse oder Ideen. Also Thorsten Frey beispielsweise, einer jetzt auch der wichtigsten Verhandler, der auch für einen Kabinettsposten vorgesehen ist, hat mal in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben, wo er gesagt hat, das Grundrecht auf Asyl, das muss in dieser Form abgeschafft werden. Das überfordert ein Land wie Deutschland massiv und hat stattdessen Kontingentlösungen für die wirklich Bedürftigen vorgeschlagen, also für Kinder, für Frauen. Und um diesem Survival of the Fittest, wo am Ende vor allem junge, robuste, gesunde Männer als Sieger dastehen und andere auf diesem schwierigen, beschwerlichen Weg nach Europa auf der Strecke bleiben, den wollte er beenden. So, aber das ist vom Tisch. Das haben die, glaube ich, noch nicht mal jetzt in den Koalitionsverhandlungen noch diskutiert.
Jetzt kann man natürlich auch sagen, Grundrecht auf Asyl ist historisch auch gewachsen und eben auch ein Grundrecht. Und das hat auch manchmal einen Grund, warum man es dann nicht anfasst. Bei der aktuellen Lage und weil er der große Wurf angekündigt hatte, jetzt wirklich eine Migrationswende in der Politik hinzukriegen oder hinzulegen, dann ist das wahrscheinlich nicht, was wer das natürlich sofort genutzt hat, das hat uns nicht überrascht im Laufe des Nachmittags, ist die Kanzlerkandidatin, zumindest war sie das in der Wahl noch, also die Parteivorsitzende der AfD, Alice Weidel, die hat Merz natürlich sofort und die CDU oder die ganze Koalition aufs Korn genommen und das komplett einmal kritisiert.
Kein einziges Wahlversprechen eingehalten, die Migrationswende schon wieder zu den Akten gelegt, Atomausstieg und Heizungsdiktat bleiben bestehen. Merz ist schon vor seiner möglichen Wahl zum Kanzler auf breiter Front gescheitert.
So, das sitzt jetzt erstmal. Ist auch keine Überraschung, dass sie es sagt.
Ja, was soll sie sonst sagen? Am Tag, an dem die erste Umfrage veröffentlicht wurde, in der die AfD stärker ist als die Union. Sie hat ja nicht ganz Unrecht. Also nimm nur das Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben, Kernkraft. Ne? Die Union und Merz sind ja in den letzten Wochen noch unterwegs gewesen und haben gesagt, also eine Renaissance der Kernkraft ist eigentlich was sie irgendwie sinnvoll finden und haben auch gesagt, man sollte die stillgelegten Kraftwerke wieder hochfahren. Jetzt guckst du in den Koalitionsvertrag rein, da findet man noch nicht mal das Wort Kernenergie. Also da hat sich die SPD komplett durchgesetzt und wenn man sich anschaut, wie die Energiepreise in Deutschland sind, die sie ja jetzt staatlich stützen wollen und wie der Energiemix ist, kann man nur sagen, puh, good luck. Good night and good luck.
Es gibt ein drittes, also wenn man jetzt mal guckt, das eine ist Migration natürlich, das andere ist Wirtschaft. Das dritte Thema, worüber sich die Koalition auch noch im alten Bundestag eine ganze Menge Geld geholt hat, ist das Thema, was Sicherheit und Verteidigung irgendwie angeht. Da muss ich zugeben, da habe ich eine sehr große Erwartungshaltung gehabt. Da habe ich jetzt so gedacht, wenn die Kohle jetzt sozusagen schon zur Verfügung haben, jetzt kann ich da lesen, was denn tatsächlich alles passiert. Also ich habe ja letzte Woche unter anderem mit Benedikt mich auch über die die Wiedereinführung der Wehrpflicht hier gestritten. Da habe ich jetzt gedacht,
ihr beiden Zivilisten, ihr Experten.
Genau, du hast gedient, ne?
Ich habe gedient, ja. Aber meine Meinung wolltet ihr ja nicht hören.
Du kannst die auch jetzt noch, sag ich, vermute mal, dass du als Liberaler natürlich nicht viel von der Wehrpflicht halten wirst.
Nee, halte ich nicht, weil also wenn ich eines seinerzeit, ist auch schon wieder ein Vierteljahrhundert her, nicht gelernt habe, dann irgendwie, ich wurde sicherlich nicht kriegstauglich. Ich bin sozusagen an wirklich einer erdrückenden Bürokratie habe ich gelitten und ich habe gelernt, irgendwie da mich durchzuschlawinern, aber nein. Ich glaube, und andere Länder in Europa, die ja militärisch irgendwie sehr viel kompetenter dastehen als die Bundesrepublik, die kommen auch ohne Wehrpflichtige aus, also beispielsweise Großbritannien. Nee, ich bin da kein Freund von der Idee. Aber ich bin natürlich schon überzeugt, dass man, dass Deutschland da sehr viel mehr machen muss. Und ich fand, also einige Sachen fand ich jetzt im Koalitionsvertrag auch irgendwie gut und richtig. Da gibt's die Ankündigung, dass die Verteidigungsausgaben sich also nach den NATO-Fähigkeitszielen richten werden. Und aktuell gelten ja noch die 2% vom Bruttoinlandsprodukt, die jedes NATO-Mitglied für Verteidigung ausgeben soll. Das läuft ja natürlich längst in eine viel höhere Dimension. Also die Diskussion geht wohl eher in Richtung 3,5%, die jetzt beim nächsten NATO-Gipfel dann beschlossen werden sollen. Und dass die SPD da sagt, jawohl, wir werden uns also diesem Ziel unterordnen. Das ist schon bemerkenswert. Also da hat sicherlich auch in dieser Partei, die ja früher immer für Abrüstung waren, und Abrüstung ist beispielsweise auch ein Begriff, den findest du noch im Ampelkoalitionsvertrag mehr als einmal. Das ist schon eine Entwicklung.
Was ich nochmal schön finde, ist zumindest schön in Anführungszeichen, dass wir, was die Wehrpflicht angeht, zumindest jetzt eine Ansage, hätte ich bald gesagt, eine Lösung haben. Das ist auch keine Überraschung. Es soll das sogenannte schwedische Modell geben. Das ist eine Idee, zu sagen, man registriert sich und dann guckt man, wer tauglich ist, und die sollen sich sozusagen auf freiwilligen Basis dann melden. Also das ist auch das Ziel. Also in dem Sinne, ja, wenn man davon sprechen kann, freiwillige Wehrpflicht ist natürlich ein Widerspruch in sich, aber es gibt sozusagen eine, auf freiwilliger Basis will man das sozusagen wieder einführen. Ja, also zumindest gibt es da auch eine Lösung, die sich auch an anderen internationalen Modellen irgendwie orientiert.
Ja, man will es erstmal so machen, ne? Und dann gucken, ob man nicht später eine Pflicht doch braucht. Also im Prinzip haben sie wahrscheinlich einfach, die SPD war ja gegen die Wehrpflicht, haben sie das Problem jetzt einfach in die Zukunft verschoben. Wenn der Merz dann irgendwann kommt und sagt, schaut mal, das funktioniert nicht, und ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, weil die Bundeswehr sich seit Jahren schon stark um Nachwuchs bemüht, ohne größere sichtbare Erfolge. Also wenn der Merz dann irgendwann im Laufe der Legislaturperiode zu Klingbeil geht und sagt, du, das wird nichts, lass uns noch mal über die Wehrpflicht reden, dann wird er einfach sagen, nö, wieso?
Komm, wir machen noch ein, zwei Highlights. Was ist dir neben den drei großen Themen, die wir jetzt abgearbeitet haben, sonst noch so aufgefallen? Bei mir natürlich hängen geblieben, aber das werde ich jetzt ganz nüchtern vortragen, ist, dass die Regelung zum Cannabis erstmal bleibt, auch wenn sie überprüft werden soll. Also, dass sie erstmal bleibt, gefällt mir. Das mit dem Überprüfen muss man dann mal sehen, wie ergebnisoffen das ist. Was ist dir noch aufgefallen?
Also, dass du jetzt künftig legal weiterhin einen durchziehen kannst, lieber Sven, das sei dir gegönnt. Also grundsätzlich war die Teillegalisierung, es war ja keine komplette Legalisierung. Ja, also das Ziel war, finde ich auch, als Liberaler gut und richtig, die Umsetzung war nicht so gut. Was ist mir sonst aufgefallen? Also ich habe schon gesagt, ne, viel SPD im Koalitionsvertrag, nicht nur bei den großen Themen, auch bei vielen kleinen Themen. Es wird weiterhin Steuermillionen für linke NGO geben. Also ne, dieses Programm, Bundesprogramm Demokratie leben, was, wenn man sich's mehr mal näher angeschaut hat, was unsere Redaktion in Berlin getan hat, weit überwiegend an linke bis strammst linke NGO fließt. Das wollen sie fortsetzen. Es heißt dann zwar auch, sie wollen eine unabhängige Überprüfung des Programms veranlassen, genauso wie sie sich dieses Selbstbestimmungsgesetz, wo man einmal im Jahr sein Geschlecht wechseln kann, evaluieren wollen. Aber da sieht man einfach, die Union hat sich nicht durchsetzen können, wollte aber trotzdem signalisieren, so richtig happy sind wir mit solchen Sachen nicht. Also heißt es, wir werden prüfen, wir werden evaluieren. Meine starke Vermutung ist, da wird sich gar nichts tun.
Obwohl man ja sagen muss, wenn das Programm Demokratie leben heißt, also Demokratie leben ist ja nicht per se links, ne? Also wenn da einige dabei sind, wenn die sich für Demokratie einsetzen und NGOs sind oder so, dann setzen die sich für Demokratie ein. Also das war ja auch die Debatte, glaube ich, kurz vor der Wann war das denn? War das kurz vor der Wahl, also wo nochmal eine kleine Anfrage da war, um nochmal zu sagen, wo überall Gelder hinfließen, um das politisch auch ein bisschen wirksam zu machen, also wo dann auch wieder es politisch instrumentalisiert wird. Aber grundsätzlich ist es ja nicht links, wenn man sich für Demokratie einsetzt.
Naja, aber wenn du dann anschaust, welche NGOs von diesem Programm bisher profitieren, ich kann dir das sehr nahelegen, ich kann im Nachgang, wir können auch mal in die Shownotes einen sehr lesenswerten Artikel meiner Kollegin Susanne Gaschke über dieses Bundesprogramm einstellen, aber da wirst du feststellen, das ist eben nicht die deutsche Demokratie in ihrer Breite, sondern das ist ein in Teilen auch wirklich radikal linkes Milieu, was da von wirklich sehr, sehr viel Steuergeld profitiert. Und ich finde es völlig legitim, dass damals noch eine Oppositionspartei gesagt hat, zeigt uns bitte mal genau, wohin hier die Kohle fließt. Absolut richtig.
Es gab heute noch einen Moment, der mich fast ein bisschen für Friedrich Merz auch eingenommen hat, wenn ich ehrlich bin. Da ging es ums transatlantische Verhältnis. Da hat Friedrich Merz eigentlich, ja, kann man so sagen, direkt mehr oder weniger Donald Trump adressiert.
The key message to Donald Trump is, Germany is back on track. Germany will fulfill the obligations.
Also da sagt er, Deutschland ist so ein bisschen zurück auf der Straße, engagiert sich jetzt auch in der Verteidigung, macht sich verteidigungsfähig und spricht eben auch auf einigermaßen solidem Englisch. Das ist schon irgendwie eine starke Botschaft gewesen. Und dann, pass auf, dann kommt noch einer obendrauf.
I fully agree.
Oder wie sagte mal Arnold Schwarzenegger, I'll be back.
Und das wird dann so konterkariert, also das zwischendurch, I fully agree, ist Lars Klingbeil von der SPD und dann muss aber Markus Söder von der CSU unbedingt nochmal sagen, wie I'll be back, also ein schlechtes Schwarzenegger-Zitat, beziehungsweise aus dem Terminator 84 ist das irgendwie, glaube ich. Und da kommt jetzt so ein bisschen meine Kritik durch, wo ich so denke, also diese ganze Veranstaltung, die wir da heute gesehen haben, ne, um das vielleicht mal so Richtung Ende mal einen Schlussstrich unterzuziehen, wie war die eigentlich? Da sind die vier, also Merz von der CDU, Söder von der CSU und Esken und Klingbeil von der SPD. So, erstmal hält der Merz einen Monolog, 12 Minuten, den keiner versteht. Das lässt Markus Söder aber schließlich nicht auf sich sitzen, sondern spricht 15 Minuten und er hat immer wieder, und deswegen finde ich dieses Beispiel so aussagekräftig, immer wieder so einen ironischen Unterton, wie jetzt hier der Schwarzenegger und so. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja, es ist eine PK, die sind müde und die wollen das auch irgendwie präsentieren. Aber das ist eben das, wo ich denke, naja, sind sie wirklich bei den Menschen, für die sie Politik machen, oder sind sie dann doch nur eben bei sich, dass sie sich als starke Bayern inszenieren wollen und 15 Minuten Raum nehmen und so? Und das ist tatsächlich was, was mir in der Gesamtauftritt heute doch Sorge gemacht hat, wo ich einfach glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie das für die Bürger machen.
Ja, ich würde also jetzt diese PK, an die wird sich in einer Woche wahrscheinlich schon niemand mehr so recht erinnern können, auch nicht überbewerten. Ich gebe dir schon recht, wenn man sich überlegt, in welcher aktuellen Weltlage diese Regierung zueinander gefunden hat und wie sie auch irgendwie das Tempo bei den Verhandlungen ja immer wieder begründet haben, nämlich die Welt ist irgendwie, steht an einer Wegscheide und irgendwie Trump und der Krieg und überhaupt, und deshalb ist es der große Ernst, treibt uns jetzt zur Eile, und da wirkte das dafür tatsächlich heute ein bisschen klamaukig, also der Söder vor allem. Hat er dann erklärt, wen er siezt und wer wen duzt und zwischen wem jetzt ein fast schon zärtliches Verhältnis bestehe. Also es war ein bisschen seltsam. Aber wenn man dann gehört hat, den Merz, der da wirklich sich in kleinen Details verloren hat, den Lars Klingbeil, der erinnerte mich ein bisschen an wie so einen evangelischen Prediger, und Saskia Esken ist halt Saskia Esken. Also ich war als Zuhörer dann tatsächlich ganz froh, als Söder dran war, weil der hat zumindest einen gewissen Unterhaltungsfaktor. Aber ja, eigentlich passt das nicht so richtig in die Zeit.
Jetzt können wir natürlich sagen, und das muss man, da hast du natürlich auch einen Punkt, hey, Verurteilung ist immer einfach, erst recht, wir sitzen jetzt gemütlich im Studio, du in Berlin, ich in Zürich, und jetzt lässt sich immer leichter durchblättern und sagen, hätte Fahrradkette, und das hätten sie mal alles noch machen sollen. Natürlich muss man ihnen jetzt auch den Raum einmal geben, das Ganze zu beweisen. Also es sieht ja so aus, als ob Kanzlerwahl ist, glaube ich, momentan angedacht für den 7. Mai. Man hätte auch direkt den 8. nehmen können, als Tag der Befreiung sozusagen, sehr symbolisch. Vielleicht schreckt man davor auch ein Stück zurück. Aber lass uns noch einmal überlegen, was müssen sie jetzt anders machen? Also wie schaffen sie es, wirklich den großen Wurf hinzubekommen, den die Ampel eben nicht geschaffen hat, auch um zu vermeiden, dass gewisse Parteien irgendwie noch größer werden?
Großen Wurf, Den sehe ich jetzt eher nicht. Ich glaube, es wäre aus Sicht dieser Regierung schon viel gewonnen, wenn sie sich nicht so schnell dann im Streit zerlegen, wie es die Ampel getan hat. Was ihr natürlich hilft, ist, dass es letztlich zwei Partner sind, wenn man jetzt mal die Union als einen Akteur versteht. Und dass ja zumindest Lars Klingbeil und Friedrich Merz, so unterschiedliche Typen sie sein mögen, doch in den letzten Wochen ein Vertrauensverhältnis aufgebaut zu haben scheinen. Das ist erstmal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Und dann darf man ja nicht vergessen, so eine Regierung fängt an mit einer Agenda und dann kommt der erste externe Schock. Damals bei der Ampel war es der Krieg in der Ukraine und dann kommt der nächste externe Schock und auf einmal ist irgendwie, sind weite Teile dieses Koalitionsvertrags Makulatur und man muss andere neue Schwerpunkte setzen. Insofern, Friedrich Merz hat im Wahlkampf den Fehler gemacht, sich bei den potenziellen Partnern viel zu früh festzulegen. Hat also gesagt, Grüne oder SPD, alles andere kommt nicht in die Tüte. Mit der AfD sondiere ich noch nicht mal und Minderheitsregierung mache ich auch nicht. Und als dann nach der Wahl klar war, mit den Grünen reicht es nicht, hatte er nur noch die SPD als Gegenüber. Und die ist natürlich dann entsprechend stark in den Verhandlungen aufgetreten. Und so liest sich jetzt auch dieser Koalitionsvertrag. Dann hat er Wählertäuschung betrieben, indem er irgendwie wieder und wieder gesagt hat, fiskalische Disziplin, Schuldenbremse halten wir fest. Und das Erste, was kassiert wurde, war die Schuldenbremse. Entsprechend ist ja auch die Stimmung in der Partei und entsprechend sind jetzt diese Umfragen. Aber an all diese Dinge wird man sich vermutlich in kurzer Zeit schon nicht mehr erinnern können. Und dann gilt halt auf dem Platz. Ne? Also dann muss er zeigen, wie er regiert, da muss er zeigen, wie sein Verhältnis mit Europas anderen Staats- und Regierungschefs wird. Europa war ja auch immer wieder ein Begriff, der heute gefallen ist und der auch im Koalitionsvertrag oft drin steht. Da hat Olaf Scholz nicht viel gerissen, muss man ehrlich sagen, besonders mit dem wichtigen Partner Frankreich. Da kann Merz nur punkten. Und er hat natürlich auch den Vorteil, angesichts dieses Börsenchaos und dieses irrlichternden Donald Trump mit seinem Merkantilismus, dass wenn sich die wirtschaftliche Lage weiter verdüstert in Deutschland, dann hat man natürlich jetzt den perfekten Scapegoat. Ne? Man hat es versucht mit der Wirtschaftswende, man hat versucht, den Standort attraktiver zu machen. Aber was der Trump jetzt macht, das macht uns halt das Leben extra schwer.
Naja, dann kannst du es sozusagen nicht, es ist außerhalb deiner Hände. Also sowohl ja, die internationalen Krisen sind da. Gleichzeitig musst du irgendwie gucken, wie gehst du mit den Umfragen um, die die AfD momentan immer weiter vorne sehen. Also du hast so ganz viel Druck von verschiedenen Seiten.
Wenn ich eins so sagen darf, Sven, und das fand ich, das hat mich dann beim Lesen des Koalitionsvertrags wieder gefreut, Stichwort Trump und der Wahnsinn in Washington. Die haben beide, SPD und Union, darauf verzichtet, im Koalitionsvertrag da irgendwie eine Spitze einzubauen gegen die Trump-Regierung, was auch total kontraproduktiv gewesen wäre und die nur auf die Palme gebracht hätte. Also da steht halt drin, die USA und die Beziehung zu den USA bleiben von ganz überragender Bedeutung und die transatlantische Partnerschaft ist eine große Erfolgsgeschichte und die gilt auch, die soll auch fortgesetzt werden, auch unter diesen neuen Bedingungen. Das habe ich gelesen als bekennender Transatlantiker und Freund des Westens und habe gedacht, gut so.
Dann ist mir eine Sache noch aufgefallen heute in der Pressekonferenz. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Markus Söder so unterhaltsam ist. Und man weiß ja, dass Donald Trump Landwirte liebt und Markus Söder tut das auch.
Liebe vergeht, Hektar besteht, das ist eine Substanz. Das ist eine Substanz, die dahinter steht.
Kanntest du das?
Nee. Jetzt, meine Damen und Herren, aber ganz im Ernst und tiefer Überzeugung. Ich danke Friedrich Merz sehr. Mein Gefühl ist, er wird ein starker Bundeskanzler.
Und ob er das schaffen wird, das werden die nächsten, doch die Legislatur schaffen sie, oder? Die nächsten 4 Jahre werden das zeigen, oder?
Wenn man weiß, wie wechselhaft die Gefühle von Markus Söder sein können, dann würde ich auf seine Aussage, sein Gefühl sei es, dass Merz das hinbekomme, nicht allzu viel setzen. Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Bross-Stiftung. Ich bin Felix Serau.
Ich bin Sven Preger. Wenn ihr uns sagen wollt, was ihr von uns haltet, dann könnt ihr das gerne machen. Auf 2 Wegen. Das eine ist eine E-Mail schreiben an machtspiel@nzz.de und das andere ist, ihr könnt an der Umfrage zum Machtspiel teilnehmen, was ihr davon haltet. Das packen wir für euch mit in die Shownotes.
Links findet ihr wie immer in den Shownotes.
Die packen wir auch da rein. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal eine gute Woche. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr den Koalitionsvertrag auch mal lesen. Auch den können wir verlinken. Eine gute Woche. Bis dann.
Tschüss.